Lasst uns beten. Wir danken dir, Herr, für deinen Boten, dass du ihn beigestanden hast in diesen Jahren, dass du ihm Kraft und Weisheit geschenkt hast, dass es ihm gelungen ist. Wir preisen dich dafür. Segne ihn weiter und schenke, dass die Segensströme weltweit fließen werden. Dass in dieser bösen Zeit des Sodoms und Gomorras die Botschaft, die du ihnen anvertraut hast, helle klingen werde zu deiner Ehre. Und schenk ihm die Treue bis in den Tod. Zu deiner Ehre. Und segne sein ganzes Haus. Um deines Namens willen. Sei doch jetzt mit uns. Rede zu uns. Rühre unsere Herzen an. Amen. Das Thema dieser Tage werden mich glaubt, wie die Schrift sagt. Von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nun zu unserem Text, Apostelgeschichte 3. Petrus aber und Johannes gingen miteinander hinauf in den Tempel um die 9. Stunde, da man pflegt zu beten. Und es war ein Mann, lahm vom Mutterleibe, der ließ sich tragen, und sie setzten ihn täglich vor des Tempels Tür, die da heißt die Schöne, dass er bettelte, dass Almosen von denen, die in den Tempel gingen. Da er nun sah Petrus und Johannes, dass sie wollten zum Tempel hineingehen, bat er um ein Almosen. Petrus aber sah ihn an mit Johannes und sprach, sie uns an. Und er sah sie an, wartete, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth stehe auf und wandle. Er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Alsobald standen seine Schenkel und Knöchel fest. Sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, wandelte und sprang und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volks wandeln und Gott loben. Sie kannten ihn auch, dass er es war, der um Almosen gesessen hatte vor der schönen Tür des Tempels. Und sie wurden voll Wunderns und Entsetzens über das, was ihm widerfahren war. Soweit. Diese Geschichte war uns eine große Lektion vor der Erweckung. Ich konnte manches nicht verstehen. Ich dachte, wie ist das möglich? Petrus und Johannes gingen in den Tempel, da man pflegte zu beten. Bei dem Tor, bei der Tür, die da heißt, die Schöne, fand er diesen lahmen Betteln, diesen Bettle. Man kann in der schönsten Gemeinschaft sein. Kannst bei der Tür sein, die die Schöne heißt, aber bist ein Bettle. Du kannst inmitten einer Erweckung sein, bist aber ein Lahme und ein Bettle. Hast keine Erweckung. Das ist möglich. Hier haben wir einen Mann bei der schönen Tür, ein schöner Platz, aber ein Trauerbild. Lahm vom Mutterleib an, konnte nie gehen und war ein Bettler. Ich kann das nicht verstehen. Dies war der Tempel, wo der Herr Jesus ein- und ausgegangen ist. Wie oft ist wohl der Herr Jesus in diese Tür hineingegangen? Wie oft hat er Menschen geheilt? Er heilte die Krankheiten, er heilte die Seuchen, er heilte die Blinden. Wie kam es denn, dass diese nicht geheilt wurde? Wie ist es möglich, dass der Herr Jesus ein- und ausgegangen ist, an diesen Mann vorbei und nichts ist geschehen? Ich zweifle nicht daran, dass er den Herrn Jesus gesehen hat, gehört hat. Aber er war und er blieb ein lahmer Bettler. So kannst auch du inmitten einer Erweckung sein und bist ein lahmer, armer Bettler. Und bist getragen Tag ein, Tag aus. Und gesetzt am schönsten Platz, bei der Tempelstür, die da heißt, die Schöne, bist aber lahm von Mutterleib, bist ein Bettler. Der Herr Jesus ist gekommen und ist gegangen und ist gestorben und auferstanden. Und er blieb ein Bettler. Ist möglich. Können Menschen unter uns haben, die sind drogensüchtig und bleiben Drogensüchtige. Haben unreine Gedanken und bleiben dabei. Haben einen Leib, der ihnen nicht gehört, sondern dem Herrn. Aber sie machen mit dem Leib, was sie wollen. Haben das schon in der Kindheit getan. Geistlich lahm. Die können nicht herumspringen. Die können nicht für Jesus irgendwo hingehen. Die können nicht loben und preisen. Die sitzen da. Kam Petrus und Johannes. Er bettelte, wollte Almosen. Petrus sagt, sieh uns an. Das war seine Botschaft. Sieh uns an. Er sagt nicht, weißt du, dass Jesus für dich gestorben ist? Weißt du, dass Jesus deine Sünden getragen hat? Weißt du, dass Jesus gestorben und auferstanden ist? Nein, das sagt er nicht hier. Was sagt er? Sieh uns an. Wie sagte Herr Jesus in 1966 vor der Erweckung? Was für ein Mann war dieser, der Petrus? Ein paar Tage vor dem ist er erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wie kann ein Geisterfüllter solch dummes Zeug reden? Entschuldigung. Wie kann der Petrus solch Unsinn reden? Hätte er gesagt, sieh Jesus an. Schau auf das Kreuz. Schau auf die Verheißungen, die in Erfüllung gegangen sind. Nein, er tut es nicht. Er sagt, zieh uns an. Treibt diese Menschen, dieser Petrus Menschenkult. Was hat das mit dem Evangelium zu tun? Wie kann er solches sagen? Ich sagte, Herr Jesus, Entschuldigung, ich verstehe diese ganze Sache nicht. Und dieser Mann, der solches redet, da ist doch nichts Geistliches in dem. Da ist doch keine Tiefe in dem. Keine Tiefe in dem. Wir haben auch über Kleidung geredet, ist doch keine Tiefe in dem. Und trotzdem, Herr Jesus, hast du ihm die Schlüssel des Himmelreichs anvertraut. Der Herr Jesus, ich verstehe das nicht. Auf diesen Mann ist kein Verlass. Das ist doch nicht die reine, lautere Lehre. Das ist doch nicht Evangelium. Sieh uns an. Wir glauben doch nicht an einen Menschen, wir glauben an Jesus Christus. Wir schauen doch nicht auf einen Menschen, wir schauen auf Jesus Christus. Und Petrus sagt, sieh uns an. Und dann habe ich in der Bibel geforscht. Wie sagt Herr, wie konnte der Petrus solches sagen? Stimmt es, was er gesagt hat? Ist da Wahrheit in dem? Ist da Evangelium in diesem, was er uns sagt? Und dann fand ich in der Bibel, wo es heißt, ihr seid ein Brief, geschrieben, nicht mit einem Kugelschreiber, nicht mit Tinte, nicht mit einer Feder, sondern im Finger Gottes. Getrieben vom Heiligen Geist. Ihr seid ein Brief. Da wurde es langsam Licht. In meinem dunklen Verstand. Doch was? Mensch! Der Petrus hat begriffen, worum es geht. Er sagte, sie uns an. Sie waren ein Brief, den Gott an diesen Bettler geschrieben hat. Den Gott an alle Menschheit geschrieben hat. Und darum konnte er unverschämt sagen, sie uns an. Lest mal mein Leben. Lese mich, lese mein Gesicht. Wir haben gehört heute Morgen, lese meinen Leib. Der mir nicht gehört, sondern sein Eigentum ist. Mit dem ich nicht machen kann, was ich will. Den ich nicht leiden kann. Keine oberflächliche Sache, das ist eine tiefe Sache. Sehr tief. Wer meint oberflächliche selbst oberflächlich? Eine tiefe Sache. Wann wird die Christenheit dahin kommen? Wann werden wir dahin kommen, dass wir der Welt sagen können, sieh uns an. Sieh uns an. Und lest mal, was du siehst. Kannst du den Menschen sagen, dass sie dich anschauen sollen? Und dass sie dich lesen sollen? Die EU hat über 500 Millionen Menschen, so wie ich gehört habe. Wie viele von denen besitzen eine Bibel? Ein ganz kleiner Prozentsatz. Wie viele von Ihnen lesen die Bibel? Noch wenige. Die Menschen lesen die Bibel nicht. Lesen Sie die in der Schule? Vielleicht auch nicht. Andere Bücher werden gelesen. Aber da ist eines, was die Menschheit liest, und das sind die Christen. Schau mal, der ist Christ. Hör mal, wie sie schreit, wie ärgerlich sie wird. Schaut mal die Christen an. Schaut ihre Kinder an. Schaut die Männer an. Schaut die Frauen an. Schaut die Teenagers an. Da geht uns der Segen verloren. Darum sind da keine Ströme lebendigen Wassers, die aus deinem Leben fließen. Dein Leben ist nicht ein klarer Brief, den alle Welt lesen kann. Christ und Nicht-Christ, Freund und Feind, im Lichte von dem, was wir in diesen Tagen darüber gesprochen haben. Auch den Schmuck des Tempels Gottes. Im Alten Testament hat Gott ganz ausführlich gesagt, gebraucht das Material, die Farbe, genauso. Und sagte, Mose, seh zu, dass es genauso ist, wie ich es dir auf dem Berg gezeigt habe. Auf den Berg, die geistliche Höhe, offenbart Gott und seine Geheimnisse. Und sie sollen genauso tun. Petrus sagt diesem Bettler, seh uns an. Und ohne Zweifel hat dieser Mann, als er Petrus und Johannes angeschaut hat, was gesehen. Er hat was gesehen, das ihn in der direkten, innigsten Verbindung mit Jesus gebracht hat. Und er hat die Auferstehungskraft Jesu erlebt, durch das, was er gelesen hat, in diesen zwei Männern. Das war seine Predigt, sieh uns an. Und er schaute sie an. Und obendrein hatte Petrus nicht viel Geld bekommen. Er musste ihm sagen, Silber und Gold habe ich nicht. Petrus hatte eine Frau. Er hatte eine Familie. Er hat nicht gelogen. Er sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Wenn du am Ende bist finanziell und du weißt nicht, wo das Morgen daherkommen wird, wirst du noch sagen können, sieh uns an. Da war eine große Schar, tausende Menschen, die gefüttert werden mussten, die versorgt werden mussten. Da war nichts. Und er sagt, Silber, sieh uns an, und Silber und Gold habe ich nicht. Das ist interessant. Er sagt, sieh uns an, beide. Und dann sagt er plötzlich, Silber und Gold habe ich nicht. Aber da war etwas, was er hatte. Da war etwas. Geistliche Autorität, die Gabe der Heilung. Und er sah, fasst ihn an der Hand und sagt, im Namen Jesus stehe auf. Er sagt nicht, was wir haben. Johannes hatte das nicht. Johannes hatte die Gabe nicht. Aber Petrus hatte die Gabe. Wie Wir können hingehen und für alle Menschen beten und wir haben nicht mal die Gabe der Heilung. Es ist nicht ein Zeichen, dass du nicht geisterfüllt bist und hast keine geistliche Autorität, wenn du nicht Kranke heilen kannst. Johannes, der hatte Autorität. Der hatte geistliche Autorität. Petrus auch. Aber in einem, auf einer anderen Welle. In einer anderen Art und Weise. Der eine hat diese Gabe, der andere hat die Gabe. Es ist interessant, wenn man ein Studium macht von diesen Männern. Und sehr interessant, wenn man daran denkt, wo sie herkommen. Petrus, als Jesus ihn rief, wo war er? Beim Fischen. Der fängt die Fische. Und er sagt, Jesus, ich will dich zu Menschenfischen machen. Johannes, wo war der? Als Jesus ihn rief, er wusch die Netze. Und sein ganzes Leben hat er die Netze gewaschen. Sein ganzes Leben von einer Gemeinde zur anderen. Und sagte, Brüder, liebt euch. Wenn einer seinen Bruder nicht liebt und sagt, er liebt Gott, das ist ein Lügner. Immer wieder war er in den Gemeinden und hat die Netze gereinigt und in Ordnung gebracht. Bis ans Ende seines Lebens. Als Jesus ihn rief, da wusch er die Netze. Und das ist kein Gesetz nun, keine Regel, aber es ist nur interessant in ihrem Leben. Petrus, der rettete viele Menschen, Johannes nicht. Petrus war der Erste, der geredet hat. Johannes war in Träumen. Ganz anders als Petrus. Stille. Geträumt. Visionen gesehen. Aber von größter Wichtigkeit. Ging in den Gemeinden. Er sagt, wollt ihr wissen, wie man weiß, ob ein Mensch wiedergeboren ist? Ob ein Kind Gottes ist. Wer sündigt, ist vom Teufel. Wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Willst du mir sagen, dass ein Mann, der wagt, um solches zu sagen, dass der keine geistliche Autorität hat? Er hat Jesus im höchsten Grad erlebt. Er konnte es nicht glauben, dass du ein Gotteskind bist und kannst ärgerlich werden. Er konnte es nicht glauben, dass du ein Gotteskind bist und kannst sündigen. Du kannst hören, kannst lügen. Es ging nicht in seinen Kopf hinein. Leider haben wir solche Männer heute nicht mehr. Wir haben Gotteskinder, die mit ihm kriegen werden, sagen, sowas gibt es nicht, Perfektionismus. Sowas gibt es nicht, wir sind und wir bleiben Sünde. Aber der Johannes konnte es nicht fassen. Wie kann man ein Christ sein und man wird ungeduldig? Wie kann man ein Christ sein und ist unfreundlich mit der Frau? Und mit den Kindern. Es ging nicht in sein Verstand hinein. Er sagt, wenn du Jesus erlebt hast und bist teilhaftig der göttlichen Natur, kannst du ja nicht in der Sünde leben. Es geht nicht. Bist du solch ein Brief? Du hast gehört, was ich von den Träumen gesagt habe, dass sie müssen übereinstimmen mit der Bibel. Und genauso muss dein Sitzen, dein Stehen, dein Schlafen, dein Gehen übereinstimmen mit diesem Buch. Von A bis Z. Und wenn du erschöpft bist und bist müde und die Menschen sehen es nicht. Es wird Mitternacht, Morgenstunde. Gehst aus der Tür, da steht noch eine Schlange. Wir wollen dich sehen. Müssen mit dir reden. Menschen, könnt ihr denn nicht sehen, dass ich nur müde und erschöpft bin? Was hat der Missionarsohn gesagt? Papa, du bist wie ein Teufel, hat er gelesen. Im Leben des Vaters, der das Evangelium verkündigte, der sein Heimatland in Europa oder Skandinavien verlassen hat und ist nach Afrika gegangen als Missionar und benahm sich wie ein Teufel da. Johannes kann es nicht verstehen. Lest mal die Johannesbriefe. Lest die mal. Er sagt, wenn wir an Jesus glauben und meinen, dass wir eins bei ihm sein werden, werden wir uns reinigen, so wie er rein ist. Hört ihr, jung und alt, dass ihr so rein seid, wie Jesus rein war. Und du betest um Erweckung. Hör mal auf, um Erweckung zu beten. Und bete um deine Bekehrung. Bete, dass du endlich ein Christ bist. Du bist ein Heuchler, ein Pharisäer im 20. Jahrhundert. 2004. Da muss noch was geschehen in deinem Leben. Du wirst sterben und wirst keine Erweckung haben. Ich bin nicht kein Eigentümer von Erweckung. Ich sage auch nicht, dass ich kein Prophet bin. Ich sage dir aber, du wirst sterben und nicht Erweckung erleben. Und wenn Gott in seiner Gnade Erweckung in deinem Kreis und in deine Gemeinde schenken sollte, wirst du dagegen gehen und dein Feind sein. Des Wirkens Gottes, des Heiligen Geistes. Es sei denn, dass dein Leben in Ordnung gebracht wird. Seh uns an. Wir haben einen Mann, der lebt noch, ein Muslim. Er ist gezogen gegen das Evangelium Jesu Christi wie Saul von Tarsus. Wie Saulus. Ich habe ihn eingeladen, habe gesagt, komm. Ich habe gesagt, wenn er kommt, ich werde nicht mit ihm reden über Christus. Er soll nur kommen und ein paar Tage in meinem Haus wohnen und sehen, wie ich mit meiner Frau umgehe, mit meinen Kindern und sie mit mir. Und die mit mir ein- und ausgehen im Haus. Ich habe gesagt, ich werde ihm nichts sagen. Ich werde ihn willkommen heißen. Er soll sich zu Hause fühlen, kann tun und lassen, was er will. Aber er soll uns nur mal einige Zeit anschauen. Uns lesen. Die Wahrheit erkennen. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die böse über uns reden und über mich reden. Wenn sie das nicht täten, wäre ich Christi Knecht nicht. Und dann wäre ich ein Verfluchter. Die Bibel sagt, wehe, wenn alle gut über euch reden. Wehe. Jesus hat gesagt, und wenn sie mich Beelzebub nennen, der obersten der Dämonen, wie viel mehr euch? Sagt, lasst euch das aber nicht bekümmern. Freut euch. Frohlocket, springt herum wie die Mastkälbe. Wie die Mastkälbe. Denn groß ist euer Lohn im Himmel. Erwartest du, dass Ehebrecher, Lügner, Betrüger, Heuchler gut von uns reden werden? Mit der Botschaft, die wir verkündigen. Die Hölle ist los gegen uns. Wir freuen uns aber darüber. Und wenn sie uns köpfen, lass sie uns köpfen. Und wenn sie sagen, wir sind gesetzlich. Es gibt keine freien Menschen, die so frei sind wie wir. Keine sozusagen gesetzlos wie wir. Ich habe viele Mitarbeiter. Du wirst nicht einen finden, der sagt, Elo hat mich gezwungen. Elo hat mich forciert. Ich muss dies so machen. Sie haben ein herrliches Leben. Mein Vorgesetzter war anders. Der schrieb uns vor, was wir tun müssten. Hatten eine Evangelisation für 3 Monate, rief ihn an. Ich fühle, ich soll aufhören. Dann sagte, du hörst wieder von mir. Nach einem Tag oder zwei sagte er, nein, es ist noch nicht Zeit, du musst noch anhalten. Habe ich gesagt, lieber Gott, wenn ich einmal in der Position bin, dann schenke mir, dass ich nie solch ein Leiter und Führer sein werde. Nie! Aber geh zu meinen Mitarbeitern und frag sie, ob da einer ist, den ich mal gezwungen habe oder gesagt habe, tu dieses oder jenes. Ich würde sagen, tu das, was der Herr dir sagt, was er dir aufs Herz gelegt hat. Sei dem Herrn treu. Aber ich zwinge ihn nicht. Das tue ich nicht. Darum, alle, die uns verlassen und die du kennst, die uns verlassen haben, kommen nicht zurecht, wo sie sind. Sie kommen nicht. Sie können nicht mit anderen Menschen fertig werden. So gut, wie sie es bei uns haben, wenn sie es in keine andere Gemeinde haben in der Welt. Leben im Paradies. Das Einzige, was für sie ein Problem ist, dass sie vielleicht nicht einen großen, dicken Check jeden Monat bekommen haben, weil wir auf Glauben leben und vertrauen dem Herrn, dass er uns versorgt. Das ist das Einzige, was sie gegen uns haben könnten, dass sie gesagt haben, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Dann wird euch das alles zufallen. Seid nicht wie die Heiden, die sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, was werden wir anziehen. Danach trachten die Heiden. Aber sonst haben sie ein glorreiches Leben. Geh zu irgendeiner Organisation, irgendeinen Kreis. Bleibt da etwas. Du wirst bald die Nase voll haben. Nicht von Schnupfen, sondern von etwas anderem. Und dann gehen sie herum wie Schmetterlinge von einer Blume zur anderen. Wie einige junge Burschen, die nicht taugen, die nicht gut sind, von einem Mädchen zum anderen. Schlechtes Zeugnis, schlechte Sache. Er sagt, schau uns an. Schau uns an. Lese uns, wir sind ein Brief, den Gott geschrieben hat durch den Heiligen Geist. Und so musst du bereit sein, einen jeden, den du begegnest und der zu dir kommt, ihm zu sagen, schau uns an. Schau uns an. Lest mal, was ist es, was du liest? Ist es genau das, was in der Bibel ist? Könnte viele Heiden zu dir bringen, die Christen geworden sind. Die sagen, als wir nach Costa-Sabanto kamen, zum Zentrum der Erweckung, haben wir uns die Menschen angesehen, von oben bis unten. Von unten bis oben. Ihre Haarfrisur, ihre Gesichter, ihre Kleidung bis zu den Fußsohlen, bis zu den Schuhen. Und dann sind wir Christen geworden. Dann kannst du, junges Mädchen und alte Frau, sagen, schau meine Kleidung an. Und dann weißt du, die bekehrt sich. Ja, eine sagte, das ist noch eine Frage. Hallo, wie kannst du das sagen? Dicke Frauen können doch nicht mit ihren Beinen zusammensitzen. Entschuldigung, wenn ich es nicht klar gemacht habe. Wenn du dicke Beine hast, zieh nur etwas längere Kleider an. Problem gelöst. Kannst auch breitbeinig sitzen. Einige haben Operationen gehabt und die können nicht schön sitzen. Kein Problem. Das Kleid bedeckt das alles. Kein Problem. Darum geht es ja. Nicht als alte Frau in Mini-Kleidung herum, sondern längere Kleidung. Wir hatten keine Zeit, darüber zu reden. Ausführlich hätten wir auch die griechischen Namen sagen können. Wie man den Unterschied sah von der Kleidung des Mannes und Kleidung der Frau. Aber das muss alles ein Brief sein, den der Heilige Geist geschrieben hat. Das ist nicht eine Lehre unserer Gemeinschaft, sondern da sagen wir, lass den Heiligen Geist wirken in deinem Leben, zu dir reden durch sein heilig Wort. Und wenn sein ein Brief nicht den Elohim geschrieben hat, sondern den der Auferstandene geschrieben hat, von dem der Chor gesungen hat, heilig, 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 bist ein Tempel. Und wenn die Seraphim nicht in dir sind, aber um dich herum, dass sie heilig, heilig, heilig singen können, der in diesem jungen Mädchen wohnt, der in diesem jungen Burschen wohnt. Heilig, heilig, heilig. Ihr jungen Männer, ist das euer Leben? Wenn nicht, bekehrt euch heute. Und seid nicht wie diese Lahme im Tempel, der jahrelang gesessen ist bei der schönen Tür. Und der Herr Jesus ging ein und aus und heilte alle Kranken, alle Seuchen. Aber ihn nicht. Ihn nicht. Schreit zu ihm und sagt, oh Gott, sei mir gnädig. Ich bin schon mit der Erweckung so lange im Gange, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre und bin noch nicht selbst erweckt. Hab von den Strömen getrunken, aber sie fließen noch nicht aus meinem Leben. Sagt ihm, seh uns an. Ich habe die Gabe der Heilung. Mein Kollege hat sie nicht. Aber die Fülle des Heiligen Geistes und Tempel des Heiligen Geistes, das hat er. Und das genügt, was ich über Johannes gesagt habe, nicht? Wir wollen nicht mit ihm zanken. Wir wollen nicht mit Johannes diskutieren. Wir wollen nicht sagen, Johannes, das stimmt nicht. Wir wollen uns reinigen, wie der Herr Jesus rein ist, weil wir wissen, dass wir einst ihm gleich sein werden. Ein hoher Standard, das ist was Gewaltiges. Und du sollst nicht das Wissen haben und bist trotzdem ein lahmer Bettler. Du sollst springen können, jauchzen können, loben können. Du hast die Kraft des Lebendigen erlebt, des Herrn Jesu. Und der Lahme war gesund. Und dann erzählte ich Ihnen die Geschichte, die ihr so gut kennt, von einem Pate in der katholischen Kirche. In einer Kathedrale waren da zwischen 1000 und 2000 Menschen im Gottesdienst. Nach dem Gottesdienst, die hatten nicht eine Büchse oder einen Teller für die Kollekte, sondern ein Tisch beim Ausgang. Nicht so viele Ausgänge wie hier. Ein Ausgang hinten. Ohne Form, wo sie hereinkamen. Und das war ein Tisch. Und der Pate ging dann gleich hin, als die Menschen raus waren, nahm seinen Stuhl und begann die Kollekte zu zählen. Und dann kam der junge Priester. Und da sagte der Vater zu ihm, siehst du, junger Mann, Petrus kann jetzt nicht mehr sagen, Silber und Gold habe ich nicht. Und dann erwiderte der junge Priester, leider kann er auch nicht mehr sagen, im Namen Jesus steh auf. Ja, der Vatikan kann nicht sagen, ich habe kein Geld. Ich weiß nicht, wie viel er hat. Aber dieser katholische Vater, der sagte, Petrus kann nicht mehr sagen, Silber und Gold habe ich nicht. Aber der junge Mann erwiderte, leider kann er auch nicht mehr sagen, im Namen Jesus stehe auf. Und als ich das der kleinen Gemeinde im Kuhstall sagte, stand eine Person auf, die 3 Monate vor dem zum Glauben gekommen ist. Die Tränen liefen über die Wangen herab. Sagte, könnte ich bitte beten? Das war ein Problem für mich. Ja, wo kommen wir her? Wo kommen wir her? John Wesley, als die Bekehrten anfingen zu predigen, der sagt, halt, ihr könnt doch nicht predigen, ihr habt keine Ausbildung, ihr seid doch nicht ordinierte Prediger. John Wesley, wie die Vergangenheit doch unsere Gegenwart beeinflusst. Das ist erstaunlich. Wie wir groß geworden sind, schleppen wir mit uns. Darum müssen wir tagtäglich erneut reden. Weil wir sehen alles durch die Brille der Lutheraner, der Baptisten, der Presbyterianer, der Mennoniten. Und so muss es sein. Nein, es soll so sein, wie die Schrift sagt. Wie die Schrift sagt. In Amerika war ein großes Come Together. Die Baptisten mit den Methodisten. Und da war ein Neger. Man nennt sie nicht mehr Neger, sondern afrikanische Amerikaner. Und die können predigen. Die können reden. Und er war ein Baptist. Und der hat denn gesprochen, die Methodisten und Baptisten sollten sich näher kommen. Und dann hat er losgelegt. No doubt, we Baptists, we've got to be Methodized. Und hat ausgebreitet, wie die Baptisten Methodized werden sollten. Auf Deutsch kann man es nicht sagen. Und am Schluss sagte, and you Methodists, You've got to be baptized. Kann man nicht auf Deutsch sagen, ich glaube auch nicht in Schweizerdeutsch. Aber es ist interessant, nicht? Er sagt, die Baptisten müssen Methodisten werden. Und die Methodisten müssen getauft werden. Gebraucht dieselben Worte, hat aber eine andere Bedeutung. Also, das, was wir gewohnt sind, was wir gelehrt worden sind als Kinder, geht mit uns und wir meinen, es muss so gehen. Und wenn es nicht so geht, dann ist es verkehrt. Aber Jesus waren nun Männer, die sagten, schau uns an. Sie schauten an und dann geschah etwas. Aber wenn sie dich anschauen und da geschieht nichts, ist das verkehrt. Nun sagt der Vater, junger Mann, Petrus kann nicht mehr sagen, Silber und Gold habe ich nicht. Er sagt, leider kann auch nicht mehr sagen, im Namen Jesus steh auf. Und als ich das wiederholte, sagte die junge, weinende Person, darf ich beten? Das war ein Schock für mich. Was, wenn da ein Journalist unter uns ist? Was, wenn hier ein Fremder von einer anderen Kirche ist und diese junge Person betet ein falsches Gebet? Dann heißt es, so sind die. Solche Gebete sind die. Kann man verstehen. Dann dachte ich, ich kann doch diese Person nicht erlauben. Vor 3 Monaten erst zum Glauben gekommen und jetzt will diese Person ein Gebet sprechen in der Gemeinde. Ich konnte auch nur nicht sagen, warte bis nach dem Dienst, dass ich erst es mit den anderen bespreche. Schaute die Person an und dachte, die treibt mich Spott. Die meint es ernst. Die Tränen bezeugen das und ich warte es. Sag gut, bete dann. Inmitten der Predigt wurde ich einfach unterbrochen. Diese Person wollte beten. Und dann betete diese Person. Sagt Herr Jesus, wir haben gehört, wie die Urgemeinde ausgesehen hat. Wir haben gehört, wie du gewirkt hast in Jerusalem. Unter den Urchristen, bitte wirke wiederum, wie du in Jerusalem gewirkt hast. Ein kurzes, schlichtes, einfaches Gebet, aber es wurde mir warm ums Herz. Ich sagte mir, Ello, ist dies, was die Emmaus-Jünger gefühlt haben, als der Fremde mit ihnen sprach. Und die Schrift auslegte, dass Christus so leiden musste und auferstehen. Da wurde es warm ums Herz. Sag Herr, haben Sie diese Wärme, dieses Feuer gespürt, was ich jetzt spüre, bei diesem Gebet? Nach dem Gebet habe ich den Dienst geschlossen, Amen gesagt, so. Jetzt alles vorbei, der Gottesdienst. Bin ich nach Haus zu meinem Bruder, der hier ist, Friedel. Du sagst, Friedel, ich habe etwas Seltenes erlebt. Seltsames. Der Dienst wurde plötzlich unterbrochen. Inmitten der Predigt musste ich aufhören. Ich habe nicht die zweite Hälfte meiner Predigt gepredigt. Aber Friedel, wenn das Gebet vom Heiligen Geist war, denn es ist die Erweckung um die Ecke, nicht weit weg. Dann erleben wir wieder, was die Christen in Jerusalem erlebt haben. Und tatsächlich, das hat nicht lange gedauert, da fuhr Gott da nieder. Da hatte seinen Heiligen Geist ausgegossen. über uns. Da hat er das heilige Feuer des Evangeliums angezündet. Und das, was in der Apostelgeschichte geschrieben ist, wurde neu geschrieben unter uns. Und das, was sie erlebt haben, haben wir auch erlebt. Und ich weiß nicht, ob da ein Wunder ist in der Apostelgeschichte, das wir nicht erlebt haben. Und diese junge Person hat gesagt, ach Herr Jesus, wirke wiederum, wie du in der Apostelgeschichte zu der Apostelzeit in Jerusalem gewirkt hast. Ich schließe nun. Die Zeit ist schon wieder dahin. Aber die Engländer sagen, bear with me. Erlaubt mir, dies ist der vorletzte Dienst. Vor vielen Jahren kam ein Missionar von Indien zurück nach Schottland. Viele Missionare sind von Schottland ausgegangen in alle Welt. Ihr wollt jetzt dahin, nicht, Karl-Heinz? Ihr geht auch nach Schottland. Er war ein presbyterianischer Missionar. Er war ein Doktor, Dr. Tiff. Ist alt geworden aufs Missionsfeld. Hat sein Leben für den Herrn hingegeben. Und als alter Mann ist es ihm zu viel geworden, erkrankte er. Und die Kirche sagte, zurück nach Schottland zum Vaterland. Das Klima in Indien ist zu rau, grob, heiß. Du kommst dabei um. Er sagt, nein, ich will hier sterben. Aber die Kirchenbehörde sagte, zurück nach Schottland. Und dann ist er zurück nach Schottland. Er hoffte, dass er sich erholen kann und in seinem Alter wieder zurückgehen kann. Aber sie sagte, es ist unmöglich. Geht nicht. Du wirst nun sterben. Dann hatten die Presbyterianer ein großes Zusammenkommen. Und sie haben diesen alten Missionar gebeten, Dr. Tiff, could you please address us? Könnten Sie bitte die Predigt halten? Gut, sagte er, tut es. Hat es angenommen. Und dann ist er auf die Kanzel, hat gepredigt. Und als er fertig war, hat er gesagt, wer von euch ist bereit, sein Leben den Herrn Jesus auszuliefern und zu feiern, sich ihm zu ergeben? Hätte jeder tun sollen, weil unser Leib ist nicht mal unser Leib, sein Leib. Wir sind sein Tempel. Er hat mit allen Kräften gepredigt. Dann die Einladung. Kommt von hierher, ihr, die ihr bereit seid, euer Leben den Herrn Jesus zu widmen, zu weihen und das Evangelium zu verkündigen. Nicht eine kam nach vorne. Das war zu viel für den alten Mann. Er konnte es nicht fassen. Und er fiel um. Ein Arzt sprang auf, lief zu ihm. Der Moderator der Kirche war auch dort. Und der Arzt sagte, Herzinfarkt. Sie nahmen ihn, legten ihn unten am Boden. Die ganze Gemeinde war wie gebannt. Keine bewegte sich. Keine wagte zu husten, waren wir gebunden. Ein großer Schock. Der Arzt wiederholte, Herzanfall, ist wohl das Ende. Sie warteten einige Zeit. Plötzlich öffnete der Mann seine Augen und sagte, wo bin ich? Wo bin ich? Der Moderator der Kirche sagt, du bist im Gottesdienst. Der Arzt sagt, du hast den Vortrag gehalten. Du hast die Menschen nach vorn gerufen und keine kam. Da sagte, bitte helf mir. Nimm mich zurück auf die Kanzel. Der Arzt sagte, du kannst nicht, du wirst sterben. Du kannst nicht. Dass ob ich sterbe oder nicht, das spielt keine Rolle. Und dann hat der Moderator der Kirche ihn an eine Seite unter den Arm gefasst. Und der Arzt den anderen. Und der gelähmte Mann, den haben sie getragen davon. Und dann im Stummel sagte Freunde, die Königin Victoria hat vor einigen Jahren die englischen Soldaten eingeladen und gesagt, wer von euch ist bereit, für die Königin nach England zu gehen und da zu kämpfen. Ein Streite für die Armee der Königin zu sein. Und so viele Menschen haben sich bereit erklärt, um für die Königin Victoria nach Indien zu gehen. Und sie sind gegangen. Heute sagt der König der Könige, wer ist bereit, aufs Missionsfeld zu gehen? Die Ernte ist groß, die Arbeiter sind wenig. Wer ist bereit? Und keiner ist bereit. War zu viel für den Mann. Er sagt, wenn ihr nicht bereit seid, ich sage, nimm mich zurück als gelähmter Mann nach Indien. Legt mich nieder neben den Gangesfluss, der heilige Fluss für die Hindus, wo sie begraben werden, wo sie getauft werden, hineingetauft werden. In das sogenannte heilige Wasser. Legt mich dahin. Im heißen Sonnenschein will ich dort in der Sonne liegen. Lasst die Fliegen kommen, sich auf mich setzen. Und dann werde ich Gelähmte, mit meinen Stammel und Stottern, den Hindus sagen von Jesus, der sein Leben für sie gegeben hat, der bereit war, für sie zu sterben. Und er sagt, ich sehe, ihr seid nicht bereit, aber ihr Eltern, die ihr bereit seid, eure Kinder dem Herrn zu weihen, kommt nach vorn. Und dann strömten sie, weinend, schluchzend. und legten ihre Kinder auf den Altar. Dann mach mit ihnen, was du willst, Herr. Dann kamen aber auch die Jugendlichen, und ergaben sich dem Herrn. Und aus der Versammlung sind wenigstens 30 Männer Gottes, die weltberühmt und bekannt waren, hervorgegangen. War die Einladung Dr. Dips? Das wollt ihr mir sagen, dass wenn die Königin Victoria redet zu ihrem Volk, dass das mehr schafft als der König der Könige? Hat sie wie ein Blitz getroffen. Wie ein Blitz. Es sprach von ganzem Herzen. Und zwar zu viel, hat einen Schlaganfall gehabt. Und die Hälfte seines Lebens war nach dem gelähmt. Nun, liebe Freunde, der König der Könige, der sagt, die Ernte ist groß, arbeitet wenige. Er ruft uns zu. Ich habe diese Tage gesagt, jeder von uns sollte ein Missionar sein. Es beginnt in Jerusalem, zu Hause. Wo du sogar ein Brief sein solltest, deine Frau, dass sie den heiligen Gott kennenlernt durch dich. Und dann deinem Vorbild folgst. Aber wenn du ein Bösewicht bist, bist unfreundlich, nimmst es und wirfst es dahin, schimpfst. Kannst du den Jungen nicht verdenken, wenn er sagt, oh Papa, du bist ein Teufel. Und wer soll sich dann bekehren? Denkst du, dass das Kind ein Christ sein wird, wenn der Vater so ist und die Mutter und die Kinder? Kannst du heute Abend sagen, schaut mich an. Wenn du nach Hause gehst, schaut mich an. Bei der Arbeit sieht mich an. Wenn nicht, dann komme zu Gott und lass ihn mal etwas schreiben in deinem Leben, das alle Welt lesen kann, das nicht wieder ausradiert werden kann. Und die das lesen, sich bekehren und zum Glauben kommen. Und wenn sie Bettler sind, und wenn sie Lahme sind, dass sie die Kraft Gottes erleben. Schau nicht nach deinem Prediger, dein Vorgesetzter, und sag, ach, in der Gemeinde, wo ich bin, ist alles tot. Warum's tot? Weil du tot bist. Gehört. Gott wartet auf dich. Wann wirst du endlich einen Brief, den alle lesen können? Lasst uns beten. Herr, wir haben in Schwachheit, habe ich dieses Wort geredet. Aber ich hoffe, dass die zugehört haben, ein Ohr hatten zu hören. Und dass es nicht leeres Geschwätz und leere Worte gewesen sind, sondern das lebendige, wahrhaftige, kraftvolle Wort Gottes, das alles neu macht. Und dass ein jeder unter uns ein Brief ist, der gelesen werden kann von jedermann in alle Welt. Und dann dadurch Kontakt macht mit dem lebendigen Gott, dass Gottes Name dadurch geheiligt, gelobt, gepriesen wird und Menschen jauchzen, jubeln aber auch entsetzt sind, volle Furcht, die rechte Furcht Gottes, die der Beginn der Weisheit ist. Und dass die ganze Welt dadurch in Bewegung kommt. Amen.